Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Kaffee oder Tee? In die Berge oder ans Meer? Oder doch lieber einen Städteurlaub, vielleicht sogar zu Hause? Krawatte oder Fliege? Zum Gottesdienst gehen oder ihn im Stream anschauen? Kleine Alltagsentscheidungen, wie wir sie jeden Tag zu Dutzenden treffen. Ausbildung oder Studium? Überhaupt heute noch Kinder in die Welt setzen? Mit dem Auto in den Urlaub oder doch lieber mit der Bahn? Die Gasheizung ersetzen, aber wodurch? Weiter in der Kirche bleiben oder nun doch endlich austreten? Und wenn am Sonntag Wahl wäre? Entscheidungen von einiger Tragweite. Fürs persönliche Leben, aber in der Summe eben auch für die Gesellschaft. Und wenn meine Entscheidungen die Weltgeschichte beeinflussen könnten, wenn ich Regierungsverantwortung trüge, wäre mir bange vor den Folgen, die ich ja nur bis zu einem gewissen Grad überblicken kann? Was bräuchte ich, um gute Entscheidungen zu treffen? Was sind das überhaupt, gute Entscheidungen? Für mich, für alle, die sie betreffen, für die Welt. Ich weiß nicht, ob der junge Salomo sich solche Fragen gestellt hat. Durch eine Palastintrige war er gerade an die Macht gekommen. Seine Mutter Bathseba brachte ihn mit Hilfe des Kommandeurs einer Söldnertruppe, des Priesters Zadok und des Propheten Nathan auf den Thron, obwohl sein älterer Bruder Adonia bereits nach der Krone griff. Auch der war unterstützt vom Kommandeur der regulären königlichen Truppen und dem Oberpriester Abiatar. Vielleicht war der junge Salomo, er wird so um die 20 gewesen sein zu diesem Zeitpunkt, eher ein Spielball der konkurrierenden Fraktionen am Hof des alternden Königs David. Vielleicht war er aber auch ein politischer Überlebenskünstler, ein durchtriebener Ränkeschmied. Im weiteren Verlauf der Thronstreitigkeiten jedenfalls sichert er ohne Skrupel und mit Gewalt seine frisch erworbene Macht. Aber wie auch immer die historische Figur Salomos einzuordnen ist, in Klammern, wenn Salomo überhaupt eine historische Figur ist, Klammer zu, dann ist doch viel interessanter das Bild eines weisen Regenten, eines weisen Herrschers, das die Bibel von Salomo zeichnet. Und diese Weisheit ist sprichwörtlich geworden. Noch heute reden wir von salomonischen Urteilen. Der Salomo der biblischen Erzählung ist sich der Tragweite königlicher Entscheidungen wohl bewusst. Und er fühlt sich in gewisser Weise überfordert. Seine Jugend, seine Unerfahrenheit, die schiere Größe der Aufgabe überwältigen ihn in dem Moment, indem er erreicht hat, was er wollte, das Königtum. Sieben Jahre war sie mit ihrem Freund zusammen. Mit 22 lernte sie ihn kennen. Es war die große Liebe. Zuerst. Aber schon bald schlichen sich Zweifel an der Beziehung ein. Kurz vor einem Treffen rief er an, ich kann heute nicht. Wenn sie etwas wütend machte, dann lachte er darüber und verstand es nicht. Manchmal hatte sie das Gefühl, allein zu sein, auch wenn er neben ihr lag. Ihre beste Freundin konnte ihn auch nicht leiden. Irgendwann begann sie Geheimnisse vor ihm zu haben. Als nach dem Studium die Frage anstand, ob sie zusammenziehen wollten, entschied er sich für einen Job weit weg. Sie führten noch 2 Jahre eine Fernbeziehung, bis sie merkte, dass es da noch eine andere gab. Die Unaufrichtigkeiten, die Lügen zwischen ihnen waren zu groß, als dass diese Situation noch hätte bearbeitet werden können. Sie trennte sich schließlich von ihm. Heute, 10 Jahre danach, sagt sie, hätte ich mich doch früher getrennt. Natürlich habe ich selbst meine Anteile an der damaligen verfahrenen Situation, aber ich habe, anstatt die Signale ernst zu nehmen, meine Beziehung glatt geredet, vor mir selbst, vor meinen Freunden, vor der Wahrheit. Und das viel zu lange. Jedem Anfang, sagt man, wohnt ein Zauber inne. Aber nicht immer beschützt der uns und hilft zum Leben. Manchmal lenkt er ab vom Wesentlichen, blendet, ja verführt sogar. Auch über dem Anfang von Salomos Regentschaft lag ein Zauber. Und wie hätte der ihn blenden können? Die Unterstützung der mächtigen Clique, die plötzliche Machtfülle. Aber dann wurd's ein Gotteszauber für ihn. Wie bei der guten Fee im Märchen, wünsch dir was. Leider nur ein Wunsch. Für Salomo keine 3, aber dafür hat er den Wunsch frei bei Gott, dem Herrn selbst. Und bei Gott gilt ganz besonders: Vorsicht mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen. Also denkt Salomo erst einmal nach, laut denkt er nach. David, mein Vater, sagt er sich und sagt er Gott, ein Gottesliebling war er, erfolgreich, gesegnet. Ich selbst folge ihm nun nach auf dem Thron, obwohl mir das nicht in die Wiege gelegt war. Jung bin ich noch, politisch unerfahren, ein Grünschnabel. Und plötzlich stehe ich mitten in diesem Volk. Ja, er sagt, mitten in diesem Volk und nicht an seiner Spitze. Unüberschaubar groß ist es, jedenfalls unübersichtlich groß. Und soll Entscheidungen treffen über Wohl und Wehe, über Krieg und Frieden, über Steuern und Infrastrukturmaßnahmen, über Religion und Glaube, über Recht und Gesetz und weiß doch weder aus noch ein. Was für eine wunderbare Haltung eines Verantwortungsträgers. Was für eine kluge Selbsterkenntnis auch. Und gerade dann heißt es Vorsicht mit deinen Wünschen. Du hast eine Chance. Nutze sie gut. Liebe Gemeinde, was würden Sie sich in so einer Situation wünschen? Luthers Übersetzung dessen, was Salomo sich gewünscht hat, ist nicht falsch. Ein gehorsames Herz. Denn den Geboten des Gottes Israels Folge zu leisten, war für den König Israels elementarste Pflicht und grundlegendes Erfordernis. Vielleicht kann man den biblischen Bericht auch so verstehen, dass es um diesen Gehorsam bei Salomo gar nicht so weit her bestellt war und dass er deshalb darum bittet. Denn die Erscheinung Gottes wird Salomo just dann zuteil, als er auf den Höhen Gibeons zum Opfern weilt. Dort also, wo das Volk Israel nicht nur seinem, sondern auch vielen anderen Göttern Opfer darbringt. Hat Salomo seine Herrschaft also quasi abgesichert, indem er auch Fremdgöttern gehuldigt hat? Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich. Dann wäre die Erscheinung Gottes zu Gibeon eine Intervention, mit der Gott sich die Gefolgschaft Salomos zu sichern unternimmt. Aus dem Gottesgnadentum muss für den König eben auch der Gottesgehorsam folgen. Ich ziehe aber die wörtliche Übersetzung vor, die auch die Basisbibel wählt. Lev Shimea. Das heißt, ein hörendes Herz. Und mit dieser Bitte kann selbst ein König vor Gott Staat machen. Noah möchte sterben. Sein Fall ging durch die Medien. Basketballer, Leistungssportler. Sohn einer alleinerziehenden Mutter, Freund einer jungen Frau, Mitglied in einer Mannschaft, im Mittelpunkt zahlreicher Freundschaften, aber vor allem eben ein Leistungssportler. Mit großen Hoffnungen. Mein Körper war mein Kapital, sagt er. Dann mit 20 der Unfall. Es geschah auf dem Nachhauseweg von der Erstsemesterparty seines Sportstudiums, das er gerade beginnen wollte. Er kam unter die Straßenbahn. Hoher Querschnitt. Ein Jahr Krankenhaus. Noah hat alles versucht, hat sich nicht geschont. Trainingsstrapazen kannte er ja, machten ihm nichts aus, aber diesmal ohne Erfolg. Ich bin gefangen in meinem Körper, sagt er. Alles will raus, aber ich kann nicht. Noah will sterben. Auch wenn er weiß, dass seine Mutter das kaum erträgt. Auch wenn er weiß, dass seine Freundin schier den Boden unter den Füßen verliert. Warum? Noah sagt, weil das, was sie glücklich machen würde, mich unglücklich macht. Und meint sein Leben. Obwohl Noah im Rollstuhl Jugendliche trainiert, obwohl er sich mit Freunden trifft, auf Konzerte geht, immer wieder nach Sinn sucht, kämpft er für sein Recht, sterben und dafür Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Er überzeugt seine Mutter, eine Gutachterin, findet Hilfe bei einem Sterbehilfeverein. Und auch wenn er seine Freundin und seinen kleinen Bruder nicht überzeugen kann, so zweifeln sie doch nicht an seiner Ernsthaftigkeit. Am 6. Juli in diesem Jahr, also heute vor einem Monat, hat der Deutsche Bundestag zwei Gesetzesinitiativen abgelehnt, deren Ziel die rechtliche Regelung ähnlicher Situationen war. Die Frage war, so würde ich sagen, noch nicht entscheidungsreif. Aber können solche Fragen jemals entscheidungsreif werden? Kann man den Wunsch, sterben zu dürfen, überhaupt in einer abstrakten, generellen Norm regulieren? Braucht es hier nicht mehr als alles andere hörende Herzen? Oder lassen Sie mich die Frage noch anders stellen. Kann man mit einem hörenden Herzen überhaupt Politik machen, Gesetze schreiben, Urteile fällen? Manche bezweifeln das. Sie finden, dass Politik die nüchterne Kalkulation von Ergebnissen sein müsse, Juristerei die Anwendung von Paragraphen auf Sachverhalte, leidenschaftslos, emotionslos. Salomo, der angehende Politiker, bittet genau darum, um ein hörendes Herz. Und es gefiel Gott dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Liebe Gemeinde, was hört ein Herz, das hört? Es hört die Schreie der Verzweiflung, die Menschen ausstoßen, die lauten und die stummen. Es spürt die Not der eigenen Seele, die mitten in einer Beziehung verkümmert. Es achtet auf die Zwischentöne im Redefluss. Es nimmt sich Zeit, da zu sein. Es hält aus. Ein hörendes Herz verurteilt nicht, auch wenn es schließlich zu einer Entscheidung findet. Und deshalb hört ein hörendes Herz, indem es auf die anderen hört, auf Gott. Ein hörendes Herz nimmt Bezug auf das hörende Herz Gottes. Denn Gott hört die Schreie der Verzweifelten. Er spürt die Nöte unserer Seelen, manchmal noch bevor wir selbst sie spüren. Gott ist da und hält aus. Immer. Und er spricht uns frei. Endlich. Es braucht also, liebe Gemeinde, um gute Entscheidungen zu treffen, nicht nur das hörende Herz, es braucht immer wieder auch die Bitte um dieses hörende Herz. Sonst gerinnen nämlich unsere Erfahrungen allzu leicht zu unflexiblen Schemata. Ich habe da so meine Erfahrungen. Mit diesem Satz verweigern Menschen immer wieder das Hören auf die realen Nöte realer Menschen. Niemand wird von allein weise und niemand wird ein für alle Mal weise. Der junge König Salomo scheint das zu ahnen und deshalb bittet er Gott um ein hörendes Herz. Und Gott gefällt diese Bitte so sehr, dass er alles andere dazugibt, worum Salomo nicht gebeten hat. Reichtum, Ansehen. Und Sie? Vor welchen Entscheidungen stehen Sie? Es müssen ja nicht gleich lebensweichend sein. Vielleicht sind es die alltäglichen und mit Sicherheit die zuerst, Kaffee oder Tee, in die Berge oder ans Meer. Was machen wir heute Nachmittag? Fahre ich besser mit dem Rad zur Arbeit? Welche Menschen nehme ich bewusst wahr und welche meide ich lieber? Welche Nachrichten nehme ich auf und welche blende ich in der Regel ab? Natürlich habe ich auch heute wieder keinen Rat für Sie. Ich kann nicht wissen, ob Sie so oder anders entscheiden sollen in den Fragen, die Ihr Leben stellt. Aber es kann eine gute Übung sein, gerade bei den kleinen Entscheidungen des Lebens damit anzufangen, Gott um ein hörendes Herz zu bitten. Als Anfang, dem ein Zauber innewohnt, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Weil Gott diese Bitte um hörende Herzen gut findet. Sie macht unsere Entscheidungen besser. Sie macht uns zu menschlicheren Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der folgt auf die Bitte um ein hörendes Herz auf dem Fuße. Amen.